Herzlich willkommen bei Erstkontakt, der Sendung, die sich mit dem potenziell wichtigsten Thema der Menschheit beschäftigt und die leider immer noch keinen Vorspann hat. Aber dafür haben wir geile Themen. Wir reden über den Sturm auf Area 51. Millionen Menschen wollen diese ultrageheime Basis in Amerika stürmen. Was sie dort wohl erwarten wird. Außerdem, die Bundeszentrale für politische Bildung informiert jetzt über den Erstkontakt mit Aliens. Was gibt es außerdem Neues von der Enthüllungskampagne in Amerika? Welche neuen Entwicklungen stehen vor der Tür? Und wir schauen uns Unidentified, die Serie auf dem History Channel, ganz genau an und schauen, welche neuen Informationen wir daraus erfahren können. Über all das und mehr rede ich jetzt hier mit meinem wunderbaren Kollegen Dirk Pohlmann.
Ja, und ich, falls ihr wissen wollt, was ich hier mache, guckt am besten bei, wie hießen die nochmal, diese britische Komikertruppe Monty Pythons nach bei den Holzhackern, ja. Also hier hinten, damit beheize ich meine Dusche zurzeit. Also ich bin hier weit oben in den Alpen, weil es hier sehr schön angenehme Temperatur ist, nicht so heiß wie bei dir.
Wie hoch ist denn die Temperatur dort?
Es sind so 22, 23 Grad, ja. Ach, ich bin perfekt. Auf 1700 Meter ungefähr jetzt, ja. Und gehe also jeden Tag noch höher, so auf 2100, 2200, ja. Und hoffe, dass ich mit Untergewicht nach Hause komme.
Ja. Ich möchte, bevor wir jetzt einsteigen, die Themen erst einmal noch einen großen Dank aussprechen an Herrn D. aus oder bei M, sagen wir es mal so. Er hat uns 500 Euro gespendet, obwohl er Abonnent ist bei Exo Magazin TV, weil er unsere Sendung so toll findet. Ist doch cool, oder Dirk?
Ja, also ich habe ja von ihm auch eine Mail bekommen. Ich freue mich da sehr drüber, auch über diesen Kontakt, weil das am Anfang so aussah, als wenn es gerade mit mir vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten gibt, hat sich wunderbar entwickelt und ich bin sehr froh, dass er wirklich ist ein großer Unterstützer von dir schon die ganze Zeit gewesen, war so ein bisschen kritisch wegen dritten Jahrtausend und jetzt ist es aber richtig gut gelaufen.
Ja, also vielen, vielen Dank, Herr D.
Vielen Dank, genau.
Und wir wollen gleich mal weitermachen. Die Meldung, die im Moment durch alle Medien geistert, und das ist wirklich erstaunlich, weil das ist eigentlich, ich hätte gedacht, es ist wir sagen im Osten eine Billo-Meldung, ja. Also Millionen
wie heißt
Menschen.
Das? Billo-Meldung?
Billo-Meldung, ja, also Billo. Also Billo ist irgendwas, was man nicht ernst nehmen kann, ja.
Okay.
So, also wir haben nichts erfahren in den deutschen Massenmedien, so gut wie nichts Ernsthaftes über die neuen Entwicklungen vom Pentagon, über das geheime Forschungsprojekt, was es dort gab oder gibt. Was ja bis zum heutigen Tag fortgeführt wird, jetzt neuerdings unter Beteiligung von weit mehr Regierungsbehörden als vorher. Es war also vorher nur ein Büro, jetzt sind es mehrere. Mhm. Aber darüber hat man so gut wie nichts gehört. Dafür stürzen sich jetzt alle auf das hier, der Fokus hier zum Beispiel, ja. 700.000 Menschen wollen Area 51 stürmen. Die Luftwaffe spricht eine deutliche Warnung aus. Und eigentlich sind es inzwischen 1,9 Millionen Menschen, die schon mal fest zugesagt haben, dass sie, also auf Facebook, dass sie sich am 20. September dort treffen wollen, um Area 51 zu stürmen. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist Das Area 51 ist ein Gebiet in, wo ist das eigentlich nochmal genau, Dirk?
Nevada. Also wenn man hin will, fliegt man nach Las Vegas und dann geht es über den, wie heißt der? Ich glaube sogar, der heißt Interterrestrial Highway oder sowas, ja. Nach Rachel, Nevada und dann gibt es da so einen kleinen Schuppen, Alien heißt das, wo alle Leute, die mit einer Kamera unterwegs sind, sich da vorstellen. Da ist so ein Abschleppwagen mit einem UFO dran gehängt. Das ist sozusagen das Motiv. Da habe ich auch gedreht, als ich meine Doku über Area 51 gemacht habe. Und das war's. Mehr ist da nicht zu sehen. Und dann gibt's Schlagbäume, wo man hinfahren kann, wo man darauf hingewiesen wird, dass das militärisches Gelände ist. Und diese ganze Idee von dort aus in die Area 51 vorzudringen, ist gelinde gesagt absurd, ja. Aber weil man, also ich meine, alleine schon mal deswegen, weil man dann noch 20 Meilen zu laufen hat, bis man da ist, ne? In der Temperatur, die durchaus die Temperaturen in Leipzig noch ein bisschen toppt, ja. Und das ist ja, man läuft dann durch Gelände. Was man sieht übrigens von diesem Eingangstor, also Tor kann man auch nicht sagen, ist einfach so ein Häuschen mit Schlagbaum. sind alte sowjetische Radaranlagen aus dem Kalten Krieg, die da aufgebaut sind. Die kann man in einiger Entfernung noch erkennen. Ja. Aber also wie gesagt, von dort aus und dann, wo will man denn hin? Ja, also wer weiß denn, wo er hinlaufen will in diesem riesigen Gebiet? Der Flughafen ist in einem Salzsee, also die Landebahn ist verlängert auf dem Salzsee. Also viel Spaß, wer sich zu Fuß aufmachen will und mit Autos, das wird nicht funktionieren. Ne?
So, und Gründer dieser ganzen Geschichte ist ein Mann namens Matty Roberts aus Bakersfield in Kalifornien. Also er ist gar nicht aus der Gegend. Und nachdem er diese Veranstaltung gepostet hatte, hier ist mal ein Foto von ihm. Das ist Matty Roberts. So sieht er aus. Der hatte diese Veranstaltung gepostet. Ja, genau. Der hatte diese Veranstaltung gepostet, nachdem er das Interview mit Bob Lazar gesehen hatte bei Joe Rogan, über das wir ja auch gesprochen haben. War es in der letzten Sendung oder in der ersten Sendung?
In der ersten.
Er hat damit eine riesen Lawine losgetreten. Es gibt jetzt inzwischen sogar schon einen Bierhersteller, der macht jetzt Werbung damit. Der sagt, warte, hier habe ich es, hier Bud Light. Ja, Bud Light hat allen Aliens kostenloses Bier versprochen, wenn sie es aus der Area 51 rausschaffen.
Ja? Ja, das wird wahrscheinlich der Fokus der ZDF-Berichterstattung über dieses Nichtereignis werden.
Ja, vielleicht wird es aber auch der Fokus der Berichterstattung hier die offizielle Webseite sein, die es inzwischen gibt zu dieser Storm Area 51. Hier ist die mal. Da ist im Moment nicht sehr viel drauf zu finden, außer eben natürlich der obligatorische T-Shirt-Shop mit so tollen Sachen wie hier I survived Area 51, I saw them aliens, ja? I clap alien cheeks, I fucking love aliens. Also was du so mal eben schnell machst, um Kohle zu verdienen, ja. Da ist eigentlich im Grunde nichts darauf zu sehen. T-Shirts mit rennenden Aliens. Aber die Luftwaffe spricht deutliche Warnung aus. Die Luftwaffe hat gesagt, dass sie über alle Möglichkeiten verfügen sollen oder wollen, ihre Sachen zu beschützen. Und es gibt da auch ein interessantes Video auf Facebook. Moment, noch nicht zeigen. Das lasse ich hier mal hier so laufen, nebenbei, damit wir mal sehen. Da haben sich also zwei zwei Motorradfahrer, zwei Motorradfahrer haben sich hier mal kurz an das Schild gewagt von Area 51. Hier sehen wir schon die Wachmänner, die da kommen.
Ja.
Und da ist das Schild. Hier sieht man das Schild. Hier ist das Schild. Der Motorradfahrer steht direkt davor. Weiter trauen sie sich nicht. Auf dem Schild steht drauf, dass sie, ich glaube, ein Jahr Gefängnis und $5,000 Strafe kriegen, wenn sie weiterfahren. Und
stehen zum Teil noch andere Sachen drauf. Ja, also das Lebensgefahr und solche Geschichten. Je nachdem, an welchem Schild man wo steht. Alle Zufahrtswege sind mit Sensoren, sehr alten, wie ich gehört habe, aus dem Zweiten Weltkrieg verdrahtet. Das heißt, als wir da waren und gefilmt haben, ist es so, dass schon bevor man so weit kommt wie die jetzt hier, sieht man schon die weißen Pickups, die kommen und wo die dann mit Ferngläsern uns beobachtet haben und einfach also gezeigt haben, wir wissen, dass ihr da seid und jetzt benehmt euch mal nicht besonders auffällig. Ja.
Hier, guck mal, die ziehen die Waffe. Mit gezogener Waffe werden die beiden Typen jetzt bedroht, obwohl sie noch nicht mal weitergegangen sind. Sie werden jetzt angewiesen, hier sich umzudrehen. Der Typ sagt jetzt, der geht, die durchsuchen die jetzt hier. Ne? Dann sieht man, wie der eine jetzt davor geht und guckt, ob das Motorrad wirklich schon jenseits des Schildes ist oder nicht. Er sagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt das Lineal rausholen soll oder nicht. Ja. Hier. Und dann, should I get a ruler out and talk about centimeters, ja? So, und jetzt sagen sie dem, okay, wir geben euch eine Chance, ja? Geht ab auf eure Motorräder und weg hier. Und wir rufen in Lincoln County an und ihr kriegt eine Strafe von $750 jeder. Und jetzt fahren die wieder weg. Und das ist noch glimpflich abgegangen. Ich habe auch von Reisebussen gehört, die dort aus Versehen reingefahren sind und die haben richtig Stress bekommen und jeder Einzelne, der dort gesessen hat, hat eine große Strafe gekriegt. Jetzt ist aber eben die große Frage, Dirk, und da würde ich jetzt mal gerne deine Meinung erfahren, weil du hast ja dort gedreht und du hast ja auch einen Film gemacht über Area 51. den wir auch gleich zeigen. Also nicht den ganzen Film, aber wir zeigen ein paar Ausschnitte. hallo ZDF-Rechtsabteilung. wie wahrscheinlich ist es, dass das von den 1,9 Millionen Facebook-Nutzern, die sich dort am 20. September angeblich versammeln wollen, einer durchkommt bis zu dem geheimen, bis zu dem angeblich dort existierenden geheimen Alien-Labor?
Null, würde ich sagen. Also man hat große Distanzen zu überwinden, bevor man überhaupt irgendwo hinkommt. Dann wo will man denn hin? Man weiß ja gar nicht genau, wo die jetzt hin wollen. Wollen die auf den Flughafen? Wie soll das aussehen? Man kann sehr gut Leute abräumen dort. Es ist Wüste, es ist schweineheiß. Wenn jemand rein will zu Fuß, kann es vergessen. Mit dem Auto, das kann man stoppen. Also das Ganze ist eine riesige Schnapsidee, die deswegen wahrscheinlich auch medial so gut gehypt wird, aber trotzdem wird sich die Air Force darauf vorbereiten, die Leute abzufangen. Die Leute, die, also als ich da war, das ist ja nun auch schon 10 Jahre her ungefähr, waren das übrigens keine Soldaten, die Wachleute, sondern das waren extra Wachleute eben, sowas wie bei uns Securitas sozusagen vergleichbar. Ja. In den USA ist aber insgesamt ja ein bisschen rabiater, wenn man da vorgeht. Und wie gesagt, also S4, Area 51 ist ja, es gibt's eigentlich gar nicht. Das ist ein Begriff, der sich eingebürgert hat. Aber das ist die Nellis Test Range. Also da gibt's sozusagen es ist ein riesiges Gebiet, das der Air Force gehört. Und da drin liegt eben Dreamland, The Box oder wie immer das genannt wird. Das ist, also man sieht hier Nellis Air Force Range, das ist, im Vergleich da unten kommt die Küste. Das sind wirklich viele, 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 viele Kilometer, viele Dutzende Kilometer, hunderte Kilometer. Und Area 51 ist dieses kleine Rechteck in der Mitte dort, ja. Also der Flughafen, das ist eben der Flughafen Groom Lake, wo die CIA 1953, glaube ich, angefangen hat, also Mitte der 50er Jahre, ich weiß es nicht genau, Mitte der 50er Jahre angefangen hat, ich meine, es war 53, mit der CIA, mit der U2 zu experimentieren, ja. Und wo will man, von welcher Seite will man ran? Normalerweise, man kommt ran von Rachel, Nevada, von dort sind wir rangekommen. Angegangen und bis an eben bis zu dem bis zu diesem Einlasshäuschen, Pforte, wie immer man das nennen will. Es sind überall Sensoren rund um das Gelände eingegraben. Das heißt, wer immer sich nähert auf eine Straße, kriegt sofort diese Wachmänner, die kommen mit den weißen Pickups und stehen dann drohend da. Also nach dem Motto, nicht näher kommen. Also das Ganze hat keinerlei Aussicht auf Erfolg, außer dass es für einige Leute eine blutige Nase bedeuten könnte. Ja? Aber da reinzukommen, no way. Ja.
Verstehe. So, Tom DeLonge hat auch davor gewarnt. Tom DeLonge ist ja der Gründer der To the Stars Academy, dieser Rockstar, der diese vielen Geheimdienstler um sich gesammelt hat. Und hier ist mal ein Tweet von ihm. Tom DeLonge hat die Angewohnheit, dass er seine Tweets veröffentlicht und dann kurze Zeit danach wieder löscht. Warum auch immer. Und ja, hier schreibt er, das Stürmen von Area 51 ist auf jeden Fall keine gute Idee. Die Geheimhaltung ist eine bürokratische Angelegenheit, eine Unternehmensangelegenheit und kein Wir gegen Sie. Wir brauchen neue Gesetze, die dafür sorgen, dass dieses Thema anders klassifiziert wird. Sie agieren ohne Oversight, wie heißt das? Ohne Aufsicht.
Ohne Aufsicht, ja. Also es gibt niemanden, der auf sie aufpasst, ja. Also das ist jetzt ein sozusagen, wie soll ich sagen, formelles Argument. Also das eine ist, wenn ich eine Stürmung ankündige, ist das, als wenn ich eine Razzia ankündige. Das funktioniert schon mal gar nicht. Also wenn man da rein wollte, müsste man sich nicht öffentlich verabreden, sondern im Geheimen und dann plötzlich auftauchen und dann ist das Abwehren der Personen schwieriger. Auch wenn das 1 Million Leute sind, wie gesagt, wie sollen die, selbst wenn sie durchkommen, also durch die, sag ich mal, ersten 2 Kilometer oder so, ja, die brauchen wir einfach nur in der Wüste dann einsammeln. Wie sollen die da hinkommen? Also früher war Area 51 ist ja, also die Nellis Air Force Range ist immer weiter ausgedehnt worden. Es gab so Zeiten in den 70er Jahren, also als ich mich angefangen habe zu interessieren, war Mitte der 90er dafür, und zwar wegen einem Foto. Da war ein sehr, sehr unscharfes Foto, was man noch, wo man von Bergen, also die umliegende Berge, wenn man die bestiegen hat, konnte man reingucken auf Groom Lake, also auf den Flughafen dort. Das ist eigentlich, also was Area 51 ausmacht. Es ist ja nur eine kleine Box eben in einem riesigen Areal, wo dieser Flughafen ist, bei dem die CIA damals aufgebaut hat, um im Geheimen ihre U-2 erproben zu können. Und dann konnte man noch von den Bergen reingucken, und da hat jemand fotografiert eine MiG-21, die dort rumstand, was mich sehr, sehr beeindruckt hat damals. Ja, war ein sehr grisseliges Foto, weil man erkannte die MiG eindeutig.
Hier sehen wir mal eine MiG-21.
Ja, das ist auch genau die dort rumstand. Kommen wir vielleicht noch zu, die haben die Israelis damals an die Amerikaner weitergegeben. Also die Israelis haben in einer Mossad-Operation einen irakischen Piloten dazu überredet, seine MiG nach Israel zu fliegen. Ich nehme an, wir reden gleich noch drüber. Das ist die Geschichte, die ich damals auch in meinem Film erzählt habe, mit Interviews in allem, weiß ich mittlerweile, dass sie nicht stimmt. Das ist eine offizielle Geschichte, die der Mossad so erzählt hat, also inoffiziell offiziell. Es gibt da sogar einen Kinofilm darüber, über diese Story von der schönen Agentin, die den Piloten bezirzt hat und dann dazu gebracht hat, abzuhauen aus dem Land. Stimmt alles nicht, ja. Und diese MiG war damals immens wertvoll. Also das heißt, die Israelis werden da, ich weiß nicht genau, was sie dafür als Gegenleiste bekommen haben. Aber die Amerikaner hatten große Probleme in Vietnam. 17, also ein Flugzeug aus den 50er Jahren, und die MiG-21, die damals 64 oder sowas in Dienst gestellt wurde, die hatten große Probleme. Die Maschine war also in Tests gleich gut mit der Phantom, je nachdem, welcher Pilot drin saß. Und das war eben sozusagen einer der Punkte, die in Area 51 stattgefunden haben. Das war Foreign Technology Division, die dafür zuständig war, sich mit fremden Fluggerät oder fremder Technologie zu beschäftigen. Die dann übrigens, die habe ich interviewt in dem Film, und die haben dann auch Blue Book, waren die auch für zuständig. Und das ist auch meine Quelle, wenn ich sage, der Leiter dieser Abteilung, der hat mir gesagt, dass alle amerikanischen Präsidenten wissen wollten, wenn sie ins Amt kamen, was ist das mit den UFOs? Ja, also diese Frage ist durchaus, und er hat gesagt, wir konnten eben nicht viel dazu sagen. Ja, wir haben immer nur sagen können, wir untersuchen das seit vielen Jahren. Das war seine Auskunft dazu. Und wir wissen, dass da Sachen übrig bleiben, die man nicht erklären kann. Wir haben aber keine Ahnung, was das ist. Und wir können ihnen auch nicht sagen, ob es für die nationale Sicherheit gefährlich ist. Offenbar nicht, denn es ist bisher nichts passiert. Sie können weiter Geld da reinpumpen, sie werden aber keinen Meter weiterkommen. Das ist das, was er mir sagte. Sein Stellvertreter sah das ganz anders. Also nicht Stellvertreter, sondern ein weiterer aus seiner Abteilung, der noch lebte. Der Mann war damals schon 92, als ich ihn interviewt habe. Und der sagte mir, also als ich fragte zu diesen ganzen Technologiesachen, frag doch mal die interessante Sache. Das ist doch das mit den UFOs. Der hatte eine vollkommen andere Sicht auf die Dinge. Also ähnlich wie Elizondo, sage ich jetzt mal. Während sein Chef das vollkommen... ist da, wir wissen das, aber wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Also vergessen wir es einfach. Im Grunde genommen die Situation, die Elizondo beschreibt, ja. Aber die haben dort Erprobung gemacht, und davon gab es eine ganze Reihe von Maschinen. Also das war eine der hochgeheimen Operationen, die in Area 51 stattgefunden haben, die Erprobung dieser sowjetischen Beuteflugzeuge.
Wir sehen hier gerade mal ein paar Ausschnitte aus deiner Doku, die du darüber gemacht hast für Arte. Wann war das eigentlich?
Ich glaube, das war 2008, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist dieses Ding, was ich sagte, was jeder filmt. Also diese
Little Alien,
genau, ja. Mhm. Und dann, ich habe damals mit einem sehr netten Herr hier, der dort wohnte, in einem Trailer, direkt in Rachel, und der auch irre Geschichten erzählt hat. Der ist also immer rausgefahren, hat fotografiert. Ich war auch jemand, der oben auf dem Berg runter fotografiert hat, als es noch ging. Und dann wurde auch dieses Gebiet, wo man auf dem Berg stehen konnte, wurde dann eingemeindet in die Test Range, sodass man auch dort nicht mehr hin konnte. Also es gibt heute keine Möglichkeit mehr, von den umliegenden Bergen auf das Gelände direkt drauf zu gucken. Also das
weil ist die jetzt auch zur Sperrzone gehören, oder wie?
Genau, das ist eben, es ist wirklich eine hochgeheime Range, weil alles, was dort jemals stattgefunden hat, war von immenser Wichtigkeit. Es fing eben an mit der U-2, also dem Spionageflugzeug, ein Höhenaufklärer, ein Segelflugzeug mit Düsentriebwerk, was dort erprobt wurde. Und das sollte eben auch keiner wissen, dass es überhaupt rumfliegt. Und dann kam gleich hinterher, kommt die A-12. Also das war sozusagen das zweite Spionageflugzeug, immer der CIA, nicht der Luftwaffe, obwohl dieses Gebiet der amerikanischen Luftwaffe gehört seit Mitte der 50er Jahre. Aber es war die CIA, die dort ihre Flugzeugtypen getestet hat. A-12 war, wenn die meisten Leute kennen, die Blackbird, glaube ich, dieses, wie so ein Rochen aussieht, dieser schwarze Mach-3-Aufklärer, der schon lange außer Dienst gestellt ist. Und das war der Vorläufer, war die A-12, einsätzlich noch schneller als die SA-71. Und der wurde eben von der CIA betrieben, ist aber nie in die Sowjetunion reingeflogen. Die U-2 ist ja über die Sowjetunion.
Hier ist mal die A-12 zu sehen, nebenbei. Ja. Aber nicht die echte.
Das ist auch etwas, was in Area 51 oder in der Nellis Air Force Range, besser gesagt, stattgefunden hat. Das, was man da sieht, ist sozusagen der Pfahl, wurde es genannt, the pole. Und dann hat man da drauf alle möglichen Geräte, Flugzeuge, alles Mögliche, aber auch die haben alles Mögliche da oben drauf geklebt, ja, auf den Pfahl und haben das mit Radar beschossen und haben dann nach der Radarsignatur geguckt und haben über dieses ständige Messen von der Radarrückstrahlung Erkenntnisse gewonnen, wie man Geräte, Flugzeuge so bauen kann, dass ihre Radarsignatur minimiert wird. Also das ist so fast absurd, dieses Foto. Das ist also eine A-12, diese einsitzige Aufklärer. Andersrum, Cockpit zeigt nach unten, obendrauf und wird dann eben mit Radar beballert. Ja. Und wie mir der T.D. Barnes, den ich da interviewt hatte für den Film, jemand, der in Area 51 gearbeitet hat, als Techniker, der hat gesagt, das war halt, man saß die ganze Zeit da rum, man wurde reingeflogen und dann gab es nichts zu tun. Ja? Also Freizeit war endlose Langeweile und dann fingen eben die Techniker und Radarleute fingen an, sich auszudenken, was man machen könnte. Und er hat das so dargestellt, dass Stealth-Technologie entstanden ist aus der Langeweile von Leuten, die zum Spaß eben auf diesem Pfahl die Sachen draufgeklebt haben und dann angefangen haben, das mit die Radarsignaturen zu eruieren und festgestellt haben, da kann man was machen. Ja? So hat er das erzählt. Mhm. Daraus wurde die F-117 dann, also dieses Ding kennt man auch, sieht aus wie so eine Pfeilspitze, die nur eckige Flächen hat. Ja? Also wo man, das ist eben einer der Faktoren, wie man die Radarrückstrahlung minimieren konnte. Das war aber auch nur möglich, seit es Computer gab, dass man so ein Flugzeug wie das überhaupt fliegen kann, weil von alleine hält sich das nicht in der Luft.
Hier sehen wir übrigens mal noch ein Foto der Luftwaffe von DARPA Lockheed Martin Half-Blue Prototyp.
Das Half-Blue. Half-Blue ist der Prototyp für die F-117, war kleiner, sieht dann aber, die Konfiguration ist schon so, wie ich sagte, mit diesen eckigen Flächen, hinten auch die Triebwerkeinlässe oben drauf, also damit sie, die Einlässe sind Sachen, die rückstrahlen, die Form der Seitenruder. Und die Dinge sind inhärent instabil. Die können überhaupt nur fliegen, weil man da einen Computer reingebaut hat, der eben die Stabilität künstlich erzeugt. Also ein Pilot wäre damit wahrscheinlich vollkommen überfordert, ja, weil das Ding immer wie ein welkes Blatt rumtaumeln würde. Aber das ist Half-Blue, war in meinem Film übrigens die ersten und einzigen Filmaufnahmen, die habe ich von Lockheed besorgt damals, also eine kleine Spezialität für Leute, nicht wichtig, aber das waren die ersten Filmaufnahmen, die veröffentlicht wurden von diesen Prototypen von der F-117. Ging los Mitte der 70er Jahre schon.
George Knapp hat ja bei den Leuten im Little Ale Inn und in diesem Alien Research Center nachgefragt, wie die dazu stehen, was sie davon halten, dass sie jetzt dort überfallen werden sollen, und die sind alle ziemlich besorgt. Die machen sich Sorgen. Die sagen, naja, hier ist da nichts. Also selbst wenn hier nur ein paar hundert Leute kommen, ist das hier ein Riesenproblem. Es gibt auch wenig Tankstellen und sowas. Mhm. Aber trotzdem finde ich es ja interessant, dass man, wenn man das mal in dem Zusammenhang betrachtet, also es spielen ja hier bei diesem Riesenerfolg dieser Facebook-Veranstaltung zwei Sachen eine Rolle. Ja? Einmal Stephen Greers Behauptung, dass private Unternehmen sich der außerirdischen Technologie bemächtigt hätten ohne jegliche Regierungsaufsicht. Davor, das schreibt Tom DeLonge in seinem Tweet.
Ja.
Und Bob Lazars Auftritt bei Joe Rogan, bei dem er über außerirdische Raumschiffe in Regierungsbunkern erzählt hat.
Mhm. Genau.
So. Also da sieht man also, was für ein unglaubliches gesellschaftspolitisches Potenzial Sprengstoff dieses Thema eigentlich birgt. Mhm. Ja, Das dürfte an den Geheimdiensten auch nicht so spurlos vorbeigehen. Also die werden sich jetzt mal, denke ich mal, überlegen, ob die das so gut finden. Mhm. Ja? Ich meine, ja. Die haben ja 1952 oder so sich schon darüber Gedanken gemacht, wie UFOs zu Zwecken der militärischen, der psychologischen Kriegsführung eingesetzt werden können und sowas. Und hier sehen wir jetzt ein Beispiel. Also sie sind ja noch nicht dorthin gefahren, aber jedenfalls im Internet mobilisiert sich da schon eine Riesengruppe, die dorthin fahren will. Mhm. Am Ende, ich habe einen amerikanischen Freund gefragt übrigens, hi Channing, und er sagt, ach, ich glaube, da wird gar nichts passieren, die machen dort einfach eine große Party und das war's. Aber trotzdem kann es den Amerikanern recht sein, dass die Aufmerksamkeit der Welt erneut derart krass auf diese Basis gelenkt wird?
Nein, und ich meine, das ist so eine Erfahrungswert, wenn man eine große Anzahl von Leuten zusammenholt, dann gibt es immer ein paar Leute dabei, die merkwürdige Dinge tun werden. Das ist einfach so, sozusagen gab es eine Regel bei Umfrageforschung, 2%, man kann fragen, was man will, 2% antworten immer mit der Möglichkeit, ja, wenn man sagt, gibt es die Schwerkraft oder eben nein, dann antworten 2% nein, glaube ich nicht dran. Ja? Also es gibt sozusagen keine, es gibt nichts, was mit einer Nullnennung stattfindet. Und das ist da dort genauso. Es wird dann Leute geben, die was versuchen werden. Und ich gehe davon aus, dass wir einige Berichte sehen werden, wo Leute versuchen, auf die Basis raufzukommen und rüde zurückgewiesen werden, mit großen Strafen belegt werden. Also quasi eine mediale Vorabschreckung, was einem passiert, wenn da hinkommt. Das wäre eine Möglichkeit. Und vielleicht auch, dass es ein paar Leuten richtig übel ergeht da drin. Also, dass man weiß, dort wird nicht gespaßt, ja, wenn man da rein will. Ja. Und wie gesagt, ich war ja dort, da ist gar nichts, ja, wenn man da hinkommt. Also, es gibt, in dem Alien gibt es eine Toilette mit einem Wasserhahn, ja. Wie wollen die Leute sich, die müssen alle quasi voll ausgerüstet mit Campern dort anreisen und alles mitbringen, weil dort vorhanden an Infrastruktur, um sich aufzuhalten, ist null. Und es ist heiß und es ist sehr ungemütlich. Ja.
Reden wir noch mal kurz über die Medien in dem Zusammenhang. Also warum haben wir eigentlich so viel jetzt über diese lächerliche Veranstaltung gehört, sogar in deutschen Medien, und so wenig über die eigentlichen Geschichten?
Genau, weil es lächerlich ist, würde ich sagen. Also es ist ja, ich habe das ja erzählt, als ich meinen Film, diesen Film hier gemacht habe, war ich im ZDF-Archiv und habe geguckt, was ich denn im ZDF-Archiv finde zu Area 51 oder überhaupt. Und das ist eben alles nur höhnische Berichterstattung. Mhm. Und das passt in diese Form von Lächerlichkeit. Also sozusagen bierlustige Amerikaner wollen die Area 51 stürmen, weil sie glauben, dass dort irgendwas rumliegt. Es atmet, es bewegt sich. Ja. Also nach dem Motto, das kann man gut lächerlich machen. Und das ist unser mediales Problem hier in Deutschland, dass über die ganze Vorgeschichte, die jetzt dazu geführt hat, also auch dieses Joe Rogan-Interview, was ja schon, wenn man dazu hört, wo einem schon die Augen und Ohren übergehen werden, ja. Das wird nicht berichtet. Aber diese Geschichte, das ist dieser merkwürdige Blickwinkel, den wir haben in unseren, das ist immer die Frage, warum ist das so flächendeckend? Das ist das, was mich interessiert. Also wir sind jetzt ja deswegen angetreten, um zu sagen, das muss durchbrochen werden. Es muss eine gewisse Pluralität hergestellt werden, damit man sich auch darüber informieren kann überhaupt. Aber warum sind diese sogenannten seriösen Medien, warum reagieren die alle, als wenn sie vollkommen gleichgeschaltet Befehle kriegen würden, die sie ja nicht bekommen? Das machen die Leute ja von alleine. Ja? Also das ist eine interessante Frage, insbesondere wenn es eben so ist, wie mit einigen anderen Themen auch, die es so gibt. Ich mache jetzt keine Beispiele, dass eigentlich das Rückzugsgefechte sind, weil man jetzt sehen muss anhand der Berichterstattung, eben Politico, New York Times, Washington Post, CNN, Fox News und so weiter. Diese ganzen Sachen, die jetzt wo sehr ernsthaft darüber berichtet wird, was stattgefunden hat seit 2004 durch diese Navy-Piloten, die diese Dinger gesehen haben, wo keiner was erklären kann, was es ist, aber es war etwas da. Auch auf den Radarschirm war es. Es ist von Sonar-Operatoren unter Wasser entdeckt worden. Also sozusagen, das ist alles sehr merkwürdig, aber es dringt bei uns, ich meine, du hast ja dazu einen sehr guten Artikel geschrieben, dieser unsägliche Spiegelartikel, ja, auf einem Niveau, dass es einem nur grausen kann, wie die damit umgehen. Das war das Einzige, was ich dazu gelesen habe. Ja. Mhm. Also das ist, wir haben da ein Problem. Ja. Und deswegen gibt es uns Erstkontakt. Ja.
Genau, deswegen gibt es uns. Und wir kommen mal noch zum nächsten Thema. In Amerika ist jetzt geplant, dass ein neues System eingeführt werden soll. Wir hatten ja schon berichtet, dass die UFO-Sichtungen bei der USS Nimitz durch eine neue Art von Radar erst oder durch eine neue Art von Überwachungssystem ermöglicht worden sind. Und jetzt will das Pentagon eine weitere Technologie einsetzen, die bei der Erforschung von UFOs einen Quantensprung bedeuten könnte. Und die Rede ist von Infrarot- und Such- und Verfolgungssystemen. IRSTs heißen die.
Ja.
Schon bald sollen die US-Marine, die hat Super Hornets. Die US-Marine soll bald dieses System bekommen und auch die Kampfjets der Luftwaffe, vor allem die F-15C-Jets. Hier sehen wir mal zum Beispiel solche Bilder. Das ist jetzt hier übrigens nicht amerikanisch, sondern das ist für den Eurofighter. Das ist von der Thales Group. Aber wir sehen hier vom Prinzip her ist es dasselbe. Diese Systeme können also Infrarotobjekte erfassen, im Gegensatz zu nur im optischen Bereich, und können auch mehrere gleichzeitig erfassen, können dort natürlich als Zielaufschaltung funktionieren, sodass dann die Waffen dorthin gelenkt werden, wo diese Objekte sind.
Es hat einen immensen Vorteil. Das ist eigentlich ganz einfach erklärbar. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite, haben wir gehört, bei Unidentified, dass eben die Objekte ja keine Abgase haben. Also das, was man sieht bei einem Jet, da kommt eben eine Menge heiße, wirklich extrem heiße Luft hinten raus. Und das kann man sehen auf Infrarotkameras. Das war bei den Sachen nicht. Aber der große Vorteil von dieser Technologie ist, ein Radar muss ein Signal aussenden. Und das wird zurückgeworfen. Also das heißt, das war ja die Radarsignatur, was wir jetzt gesehen haben auf dem Pfahl. Also man strahlt das mit Radar an und das wirft dann zurück. Und jetzt hat man das so optimiert, dass möglichst wenig wieder zurückkommt. Und bei Infrarot ist es so, und jetzt ist das Aussenden ist gleichzeitig immer eine Möglichkeit. Es gibt also HARM, eine Rakete, die reitet dann auf diesem ausgesendeten Radarstahl von Bodenstation direkt in die Bodenstation rein und zerstört die. Also dieses Aussenden des Radars ist militärisch immer die Möglichkeit, auch darauf zuzugreifen, um die Maschine zu zerstören, die das Radar selber hat. Das wäre bei Infrarot nicht, weil das rein passiv ist. Also das heißt, die Strahlung kommt, ist die reflektierte Strahlung von von der Sonne oder vom Mond, was zurückkommt. Und da ist das Flugzeug, das aufnimmt, also der Detektor ist für diese Sache, verrät sich nicht selber. Ist also ein Riesenvorteil. Das ist der militärische Vorteil. Mittlerweile ist man auch so weit bei den, Pirate, so heißt das Ding, dass die sind so gut in der Bildgebung, dass man eigentlich das, was immer ein Problem in der Fliegerei war, nämlich schlechte Sicht und Wolken, kann man damit auch ausschalten. Also man kann eigentlich sehr gut sozusagen durch die Wolken durchgucken mit diesen Sachen und kann auch Landeanflüge. Das wäre jetzt für eine andere Art von Fliegerei interessant, ja. Aber das ist, und das würde ermöglichen, man hat wieder eine neue Technik und die wird wieder, ist sie vernetzt, ja. Das war ja der große Faktor bei den Nimitz-Sichtungen, dass Schiffsradare, Flugzeugradare und Landstationen zusammengeschaltet werden zu einem Bild. Jetzt kommt eine weitere Sache dazu und ich halte das für realistisch, dass man sagen kann, man wird noch mehr entdecken jetzt, ja. Also das heißt, man kommt in Bereiche, wo die technische Detektion funktioniert. Und das war ja immer, wenn man sich erinnert, also wie im Spiegel berichtet wurde über UFOs, wenn jetzt Piloten visuelle Kontakte hatten und haben darüber berichtet, dann wurde das immer abgetan. Die haben die Venus gesehen, es war ein Wetterballon, ja, es war sonst irgendetwas. Aber wenn man Sichtungen hat und Radardaten und Infrarotdaten zusammen, dann hat man ein Problem, weil da ist dann was, was die Sache ausgelöst hat. Also das wird wirklich interessant werden, ja. Und es ist
aber die große Frage ist, ob wir dadurch in der Öffentlichkeit jetzt mehr erfahren, ja. Also das Militär hat ja früher schon Daten geheim gehalten, damit zum Beispiel niemand was über die Fähigkeit der eigenen Systeme erfährt. Ja, das ist das große Problem dabei. Aber das Ganze jetzt gepaart mit einer größeren Offenheit für dieses Thema in der Öffentlichkeit. Also man hört ja, dass ja eben dieser Lächerlichkeitsfaktor in den Medien einer der Hauptgründe ist, warum Wissenschaftler sich nicht an die Öffentlichkeit trauen mit ihren Überlegungen zu UFOs oder zu UAP oder so, wie auch immer man das nennt.
Wissen wir ja selber. Wir haben ja Gespräche gehabt mit einigen Leuten und die sind halt, wollen damit am liebsten nichts zu tun haben, weil das bedeutet, das kann Karriereende sein. Kommt übrigens auch in der Serie Unidentified gut zum Ausdruck. Also Elizondo sagt so, wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, dann hat man diesen Aufkleber Und den wird man nicht mehr los. Also diese Markierung, ja. Und das ist keine Sache, die der Karriere förderlich ist. Mhm. Dazu muss man sagen, dass das bei uns auch genutzt wird eben von solchen Publikationen wie GWUP oder Psiram, also ähnlichen Idioten, ja, die genau auf dieser Welle reiten, um Leute lächerlich zu machen, die dann sagen, der hat sich damit beschäftigt, müssen wir jetzt sozusagen als tot aus der sozialen Gesellschaft rausfallen lassen. Der Mann ist oder die Frau ist vollkommen diskreditiert. Das ist eigentlich das Schlimmste. Das ist für Medien und Wissenschaft ein Kardinalverbrechen. Ja? Also das ist der Widerspruch gegen die Grundlage. Wenn man in den Medien nicht mehr über Sachen berichtet oder dafür sorgt, dass Berichterstattung eingeschränkt wird über dieses Prinzip der Schweigespirale, also dass es lächerlich ist, dass man sich isoliert, wenn man darüber nachdenkt, dann ist es das Gegenteil von dem, was die Aufgabe von Medien und Wissenschaft sind. Die sollten gucken, ob da was dran ist, ja, und sollten die Möglichkeit haben, sich darüber intern zu verständigen und nach außen als Experten zu gelten, wenn sie etwas sagen. Insofern ist es umgekehrt, dass die Redaktionen, bauen sich auf als Superexperten, also als gottähnliche Wesen mit dem Wissen, was das ist, und gehen dann nicht nur und sagen, wir glauben nicht daran, sondern sie diskreditieren noch die Leute, die sich damit beschäftigen, was dazu führt, dass Wissenschaftler ein Problem haben, überhaupt darüber zu reden, ja. Also das ist dysfunktional hoch im Quadrat, was da abläuft.
Grässlich, ja.
Gut. Und vor allen Dingen aber nochmal, wenn man darauf hinweist, also wir haben jetzt eben, es ist eine andere Situation, und ich muss sagen, bei aller Kritik, die wir auch an Identified sozusagen oder dem Misstrauen, was wir haben, ob das jetzt militärischen Zwecken dienen soll oder nicht, muss man sagen, dass diese konzertierte Aktion, das heißt von einigen wichtigen Medien, wo Leute darüber berichten, von Piloten, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, auch dort wird in den Folgen gezeigt, dass eine ganze Reihe von Piloten eben nicht bereit waren, darüber zu reden. Es haben viel mehr Leute diese Sachen gesehen, als darüber Aussagen getroffen haben. Dass einige Politiker, einige Leute aus dem Geheimdienstapparat an die Öffentlichkeit gehen, ist in der Öffentlichkeit in den USA eine andere Situation entstanden. Ich sage nochmal, ich hab angefangen mit dem Thema, ich habe es ja mal erzählt, wie es zustande kam, aber ich habe dann oft mit Geheimdienstleuten, die ich interviewt habe, geredet, und ich habe kein einziger von denen hat gesagt, das ist vollkommener Humbug, da ist überhaupt nichts dran. Ja? Und trotzdem war es so, es war zum Beispiel in den ZDF-Redaktionen war es nicht durchführbar. Es war nur, ich habe den Area 51-Film, hatte ich bestimmte Sachen, die waren ja genügend interessante Sachen, das war die U2, die A12, aber mein Film ging ja hauptsächlich über diese ganze Staffel von Mix, die sich die Amerikaner besorgt hatten, um eben ihre Abschussrate in Vietnam zu erhöhen und überhaupt ihre Piloten zu trainieren. Ja, also das heißt, da war in diesem Gebiet, erst Groom Lake und dann Tonopah, das ist der Flughafen daneben, wo die F-117 auch stationiert war am Anfang, oder überhaupt stationiert war, die in Amerika waren. Und dort wurde sozusagen in diesem wurde diese ganze Staffel unter völliger Geheimhaltung, ja. Also ich habe versucht rauszubekommen, wie viele Mix. Ich weiß es nicht, ich schätze ungefähr 25. MiG 17, MiG 21, MiG 23, die sich über Geheimdienstkanäle besorgt hatten. Also die aus Israel, zwei syrische MiG 17, die sich verflogen hatten und auf einer israelischen Basis gelandet waren. Und dazu muss man sagen, auch das im Vietnamkrieg kamen diese MiG 17, haben abgeschossen.
Die MiG 17.
Genau, syrische, die Israelis hatten. Das war sehr wertvoll, was die Israelis den Amerikanern anbieten konnten. Deswegen, mich würde interessieren, was die Gegenleistung war. Also das heißt, die haben nicht nur die Flugzeuge, auch die Radaranlagen. Die haben ja sozusagen den Zugriff auf diese sowjetischen Waffensysteme als Beute aus dem 67er, aus dem Sechstagekrieg und dann dem Yom Kippur-Krieg. Und dann haben die eben, in die USA dann gegeben, diese zwei MiG 17 und eine MiG 21. Ich erzähle es vielleicht doch nochmal. Also diese MiG 21, es gab eben eine große Doku. Ich hatte beim Recherchieren, habe ich darüber erfahren, wie diese MiG 21 angeblich nach Israel gekommen ist. Und da wurde gesagt, dass sie hatten Probleme, wussten, die MiG 21 war ein sehr gutes Flugzeug. Der Testpilot, mit dem ich geredet hatte, hatte gesagt, sie war sogar besser als die Mirage. Wenn die Israelis die MiG 21 gehabt hätten, hätten sie noch mehr Flugzeuge abgeschossen. So hat er das gesagt. Wollten sie unbedingt haben, haben sie gesagt, der Moss hatte sich eine Operation überlegt. Das war im Irak war Umsturz, vorher eine Monarchie. Es gab kommunistische Kräfte in der Luftwaffe, es gab Republikaner, also das war dann sozusagen die Bart-Richtung von Saddam Hussein, und es gab Royalisten, und die hatten alle drei verschiedene Flugzeugtypen. Die Sowjets haben ihre erste MiG-21 dahin geliefert, war nagelneu die Maschine, also auch neuer Flugzeugtyp. Und dann waren eben, hätte man sich einen Piloten geholt, der Christ war und keine Chance hatte, weiter aufzusteigen, der Glaubensbrüder bombardieren musste und unzufrieden war, und auf den hat man eine schöne Frau angesetzt, die hat ihn bezirzt, und als man sie soweit, den verheirateten Piloten, soweit eingewickelt hatte, dass es für ihn lebensgefährlich geworden wäre, wenn das rausgekommen wäre, hat man gesagt, wir holen dich und die Familie raus, und dann gab es einen Disput. Die Frau, die davon nichts wusste, wollte auf keinen Fall weg, der Bruder, der davon auch nichts wusste, wurde. So wurde das erzählt. Also das war so eine Heldengeschichte, Mossad-Heldengeschichte, wie man an die Maschine gekommen ist. Und ich habe dann anderthalb Jahre nachdem der Film gelaufen war, und ich habe quasi das übernommen, was ich gefunden hatte in den internationalen Medien dazu, also ein gutes Beispiel, warum man sehr vorsichtig sein sollte, und bin dann drauf gestoßen bei den Recherchen, dass einer dieser irakischen Piloten in der Bundesrepublik ums Leben gekommen ist. Der ist aus einem Zug rausgefallen. Aus einem fahrenden Zug. Und dann habe ich angefangen, weiter zu recherchieren. Knapp gesagt, auf was ich gestoßen bin, war, die Israelis nichts mit schöner Frau, sondern diese Leute, die Iraker, die waren sozusagen nicht verfeindet mit den Amerikanern. Das ist ja bis 67, 66 ist die Maschine rübergekommen. Erst 67 begann diese feste Allianz von Israelis und Amerikanern. Vorher haben die Amerikaner versucht, auf beiden Seiten gut auszukommen, auch aus Ölinteressen eben. Und diese, die haben dann, die Iraker waren in Amerika, und die wurden, dort wurden sie von israelischen Agenten, wurden sie versucht dazu zu überreden, dass sie was rausgeben über diese MiG-21. Und dann wurde einer nach dem anderen von diesen Piloten, die im Ausland waren, getötet. Ja, also es gab sozusagen ein Todesfall nach dem anderen. Und dann hat man dem Munir Redfa, also wie er hieß, hat man gesagt, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du bist Nummer 6 auf der Leichenliste oder du nimmst 1 Million und kommst mit deiner Maschine rüber. Suchst dir gut aus. Ja. Also das war keine elegante, sondern eine brachiale Methode, einfach den Druck aufzubauen durch diese Tötungen und Morde. Ja. Und dann ist er rübergekommen, und er ist auch, ich hatte in dem Film ein Foto, ich glaube nicht, dass es der Mann ist, dass man da von dem wirklich ein Foto hatte. Es weiß auch keiner, wo er geblieben ist. Der hat auch allen Grund, sich zu verstecken, davon abgesehen. Das heißt nicht, dass man ihn auch beseitigt hat, obwohl das auch in dem Bereich der Möglichkeiten liegt. Aber das war eben der Punkt, denn die Israelis hatten diese MiG-21, und die konnten sie weitergeben. Und dann kam aus dieser Erprobung, ja, weil die Abschussrate der Amerikaner in Vietnam war 2:1. Also auf jede sozusagen eigene Maschine, die sie verloren hatten, haben sie 2 von den Vietnamesen abgeschossen. Im Koreakrieg war das 10:1. Ja? Dann hatte man diese Maschine, und dann haben die aus Indonesien, war Staatsstreich, CIA-Staatsstreich, übrigens mit 1 Million Toten, ja, dort, hat man dann von dort in Indonesien MiG-21, und dann wurden die halt unter riesigem Aufwand flugfähig gehalten. Man hat die besten der besten Piloten, die Air Force hatte, haben diese Dinger geflogen, und dann hat man die eigenen Leute trainiert da drauf, ja, und einer der Piloten, der Leiter dieser Einheit, sagte, wenn das der Moment war, die waren dann eben in der Nellis Air Force Range, und wann die zum ersten Mal die MiG-21 sahen, dann haben die Piloten erstmal gar nichts gemacht. Die wollten das Ding nur angucken. Das war für die dermaßen unglaublich, dass da so eine MiG-21 mit amerikanischen Kennzeichen fliegt. Und dann wurde diese Staffel aufgebaut, und die war immens erfolgreich, hat eine hohe Wirkung gehabt, weil danach in den Luftkämpfen, also man kann bei jeder Maschine rausfinden, wo die Schwachstellen sind. Die MiG-17 zum Beispiel ist ein Flugzeug gewesen aus dem Kalten Krieg, aber ungeheuer wendig. Und die Piloten haben das beschrieben, als wenn man Kaugummi am Schuh hatte, dass man nie wieder losgeworden ist. Wenn die niedrig geflogen wurde, in mittlerer Höhe, also sagen wir mal 2000 Meter oder 1000 Meter da drüben, in dem Geschwindigkeitsbereich, dann war die Maschine viel wendiger als eine Phantom. Man hatte durch die Tests rausgefunden, okay, das Einzige, was die Phantom machen musste, war Vollgas geben. Und innerhalb von 20, 30 Sekunden war sie aus dem Bereich, wo die also die MiG-Piloten schießen konnten raus und konnte die mit Raketen abschießen. Oder die MiG-21 war halt, die Piloten sind nie in senkrecht, in sozusagen Energy Maneuvering heißt das, reingegangen. Und dann hat man festgestellt, man kann die, war der ein super Pilot auf der Phantom und der hat jedes Mal gegen die MiG gewonnen. Dann hat man aber den Superpiloten in die MiG reingesetzt und der hat jedes Mal gegen die Phantom gewonnen. Das waren alles so Erfahrungen. Also das heißt, das ist bis 1990 hat es diese Staffel, glaube ich, gegeben in der Form. Und die hat dazu geführt, dass keine einzige in den Luftkämpfen, die es gegeben hat, keine einzige amerikanische Maschine von MiG-Typen abgeschossen werden konnte von den Gegnern.
Und damit sind wir schon wieder beim Thema Area 51 zurückgekehrt. Also Leute, lasst es bleiben, hier nochmal das Gelände, das Kleine hier, das ist die Area 51 innerhalb dieses riesengroßen Testgeländes, das wird wohl nichts. So, ich schlage vor, wir kommen zu unseren weiteren Themen. Wir werden in dieser Sendung noch über viele Sachen sprechen. Wir reden zum Beispiel über ein spektakuläres Landemanöver auf einem Asteroiden. Wir reden über den Erstkontakt mit Außerirdischen, über den die Bundeszentrale für politische Bildung informiert. Jetzt, wir reden über die unglaublich fortschreitende Militarisierung des Weltalls. Vor allem reden wir aber darüber, welche neuen Entwicklungen uns jetzt erwarten werden in Bezug auf die To the Stars Academy, die hinter diesen ganzen Enthüllungen steht. Und wir schauen uns eine Folge von der Serie auf dem History Channel Unidentified ganz genau an und haben dort ganz interessante Sachen entdeckt, die dort zwischen den Zeilen gesagt werden und die man als jemand, der sich mit UFOs beschäftigt, halt mitversteht, die uns am Ende zu einem ganz anderen Thema bringen werden, als was dort besprochen wird. Und ich frage mich, ob das absichtlich so ist. Wir werden sehen, wie diese Staffeln weitergeht. Wir haben also noch sehr viele spannende Sachen zu besprechen in unserer Sendung. Aber das gibt es nur für Abonnenten von ExoMagazin TV.